SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon, mit neuen deutschsprachigen Romanen und mit viel englischer Lyrik. Dazu Musik vom neuen Album der Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger, Molecules.
So high you cannot see it, gave it my best shot. True love stays away when the world spent all of my savings.
Vier neue deutschsprachige Romane stellen wir heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vor. Und eine einzigartige Sammlung englischer Lyrik im Originalton und in deutscher Übersetzung. The Poets Collection heißt diese Wunderkammer zum Hören, unter anderem mit den Stimmen von James Joyce, Samuel Beckett, Gertrude Stein und vielen anderen. Wir sprechen gleich darüber mit dem Herausgeber Michael Krüger, selbst Lyriker und langjähriger Leiter des Hansa Verlags. Maxim Biller, gerade auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis gewählt, erzählt in Sechs Koffer vielstimmig vom Verrat in einer Familie. Philipp Weiß legt mit Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen ein monumentales Romandebüt vor, in dem es tatsächlich um alles geht. Der Schauspieler Burkhard Klausner begleitet in seinem ersten Roman Vor dem Anfang zwei Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs durch das zerbombte Berlin. Eine Vater-Sohn-Geschichte erzählt der Schweizer Thomas Hürlimann in seinem neuen Roman Heimkehr. Und aus der Schweiz kommt heute auch die Musik. Molecules heißt das neue Album von Sophie Hunger.
No need for a flashlight, no need for a plan. I remember the ride like the back of my hand. This is where I came from.
Vor einigen Jahren war der Schweizer Autor Thomas Hürlimann in einen Autounfall verwickelt. Seinem Lektor gegenüber schilderte er das so. Es war 2 Uhr nachts. Die Welt schlief. Ich wankte von der Brücke, wo es passiert war, ans Ufer und setzte mich zum Sterben hin. Angst empfand Hürlimann nicht, sondern eine seltsame, schwebende Hochstimmung. Diese existenzielle Erfahrung wird zum Ausgangspunkt für sein neues Buch Heimkehr. Auch der Romanheld erleidet einen Unfall auf einer Brücke. Was folgt, ist eine Vater-Sohn-Geschichte, eine Odyssee, bei der es um Fragen der Herkunft und der Identität geht. Wieder greift Hürlimann, wie schon in vorhergehenden Büchern, Motive aus seiner Familiengeschichte auf. Heimkehr ist unser Buch der Woche, ein großer Roman, meint unser Kritiker Ulrich Rüdenauer.
Was eigentlich ist die Wirklichkeit? Wo zerfließt sie und wird zum Traum? Und existiert zwischen Leben und Tod eine Zone, die dem Bewusstsein zwar zugänglich ist, sich einer rationalen Erklärung aber entzieht? Sind es lediglich Neuronalschwingungen, die sich ereignen, wenn man im Zwischenreich landet, dem Diesseits noch verbunden, vom Jenseits bereits ergriffen? Diese Fragen sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, wenn man sich durch Thomas Hürlimanns schwindelerregenden Roman Heimkehr bewegt. Sie könnten jedenfalls eine Folie liefern, auf der sich das bizarre Geschehen seines neuen Buches abspielt. In Gang gesetzt wird dieses durch einen Crash.
Hoch oben ein Punkt, ein Blinken, ein Zwinkern, ein Stern, ein Satellit oder ein Flugzeug. Der Wagen liegt auf der Fahrerseite. Ein Vorderrad dreht sich noch, ein paar Schneeflocken zu einer dünnen Flamme aufwirbelnd.
Der verunfallte Fahrer Heinrich Übel Junior ist auf dem Heimweg zum väterlichen Unternehmenssitz in den Schweizer Bergen. Vor fast 2 Jahrzehnten wurde er vom Patriarchen, der eine Gummifabrik leitet, mit einem ziemlich, Nomen ist Omen, üblen Karlauer vom Firmenhof gejagt.
Mein lieber Abfall, du bist weit vom Stamm gefallen.
Heinrich Junior hatte sich daraufhin in eine billige Absteige in Zürich verkrochen, als Gasthörer an der Universität nach Lust und Laune verschiedenste Fächer studiert, Kontakte zur Kulturschickeria gepflegt, eine Beziehung in den Sand gesetzt, schließlich auf mehreren tausend Seiten seine verkorkste Lebens- und Familiengeschichte aufgeschrieben, der verschwundenen Mutter nachgetrauert, das Urteil des Vaters ertragen oder verdrängt und davon geträumt, eines Tages mit Doktortitel und erhobenen Hauptes Heinrich Senior entgegentreten zu können. Dazu kommt es nicht. Stattdessen starrt ihn der Vater als Allgegenwärtiger von jeder Plakatwand Zürichs einschüchternd an. Mit der AIDS-Epidemie ist die wankende Gummifabrik plötzlich wieder im Aufwind und überall werden Dr. Heinrich Übels Verhüterli beworben. Die sexuelle Drohung des Big Father könnte deutlicher nicht sein und der sich hier andeutende Ödipus-Konflikt ist vielleicht die am wenigsten subtile Ebene des Romans. Dann kommt jedenfalls der fatale Tag, der mit einem aufgeregten Anruf der zwielichtigen Assistentin des Vaters beginnt. Heinrich solle rasch nach Hause kommen, dem alten Herrn sei etwas widerfahren. Die Fahrt wird zum Desaster, zum Höllenritt, zum schauerromantischen Albtraum. Und das Ergebnis ist der schon erwähnte Autounfall auf einer Brücke, der äußerst merkwürdige, weder für Heinrich noch für den Leser recht durchschaubare Folgen zeitigt. Der ewige Sohn erwacht nämlich nicht in einem Schweizer Hospital, sondern seltsamerweise in einem Hotel auf Sizilien, äußerlich verändert. Statt vollem Haar ziert nun eine imposante Narbe den Glatzkopf. Er wird von den Einheimischen bewundert, als Abenteurer, als viriler Draufgänger, als Mann der Tat. Die Frauen bieten sich ihm, der in der Liebe immer eher auf der Verliererseite stand, nun willfährig an. Er wird gar zum Konziliäre des neuen Paten im Dorf ernannt. Sein Dasein gibt diesem Heinrich Übel Junior die größten Rätsel auf. Und die alles entscheidende Frage lautet, wer zum Teufel bin ich eigentlich?
In meinem Rücken gähnte der Abgrund. Hinter mir riss mein Zeitfaden ab. Aber völlig hoffnungslos war die Lage nicht. Eine Kapsel voller Erinnerungen enthielt meine jüngste Vergangenheit und würde sie früher oder später herausgeben.
Der in früheren Büchern eher kontrollierte Erzähler Thomas Hürlimann lässt nun in seinem neuen Roman alle Zügel schleifen. Die Suche nach der Kapsel voller Erinnerungen ist eine Odyssee, eine mythische Reise, deren Ziel zwar immer die Heimkehr ins väterliche Frecktal bleibt, aber den Helden nicht nur nach Sizilien bringt, sondern auch an die Küste Afrikas spült und zum internationalen Gummikongress nach West-Berlin führt. Immer absurder werden die Abenteuer Heinrichs auf der rastlosen Jagd nach dem eigenen Ich. Die Liebe zu einer überzeugten Kommunistin aus Ost-Berlin, groteske Begegnungen mit DDR-Funktionären, die glauben, einen Devisenhit mit einem schnurlosen Telefon in Form eines Ohrensessels landen zu können, der Zusammenbruch der Mauer und des gesamten Ostblocks, die verstörenden Kindheitserinnerungen, satirische Ausflüge in die Kunstszene Zürichs, das alles verbindet Hürlimann mit überbordender Fabulierlust zu einem ziemlich durchgeknallten, mitunter geradezu ausfranzenden Schelmenroman. Das Buch hat wie sein Held etwas Haltloses. Es müsste immer noch eine Übersteigerung das ohnehin schon Übersteigerte dieser Geschichte überbieten. Natürlich ist das ein kalkuliertes Spiel und wie jedes Spiel ist es todernst. Da sucht einer nach sich selbst, nach seiner Herkunft, nach einer Frau, die immer auch die früh verlorene Mutter ist und das Ganze scheint sich in der Logik eines Traums abzuspielen, der zuweilen Züge eines Albtraums annimmt. Zwischen romantischem Märchen, Satire und Mythos schwebt diese Prosa hin und her. Die Antike lauert in Sizilien hinter und unter jedem Stein. Die christliche Erziehung schwebt wie ein Damoklesschwert über dem stolpernden Helden. Und Hürlimann selbst ringt mit den Geistern der Schweizer Literatur. Gottfried Keller, Max Frisch und einige andere mehr schleichen sich in den Text hinein. Und es schnurrt da sogar ein sprechender Kater, dem so nur Michael Bulgakov oder E.T.A. Hofmann eine größere Bühne bereitet haben. Wir Leser bleiben dabei aber so hilf- und ratlos wie Heinrich Junior selbst.
Die Pannenserie wurde immer länger. Ich konnte mich nur wundern, dass ich die Unfallnacht überlebt hatte. Aber hatte ich sie tatsächlich überlebt? Nein, der alte Junior existierte nicht mehr.
Die Frage nach dem Überleben stellt sich von Seite zu Seite dringlicher. Welches Bewusstsein spricht da gerade? Eines, das in Auflösung begriffen ist? Bereits aus einer anderen Sphäre auf sein Ich herabschaut und wie in Trance sein rätselhaftes Leben noch einmal zusammenzusetzen versucht? Ein Nahtoderlebnis also? Oder schon eine Jenseitsstimme, die da zu uns hinüberweht? Hürlimann lässt all das geschickt in der Schwebe. Wie er ohnehin ein Meister darin ist, seinem Roman ein paar Schlüssel beizulegen, die zwar zu Türen passen, hinter denen dann aber nur ein weiteres Geheimnis schlummert. Apropos Schlüssel. Wie jeder bedeutende Autor hat auch Hürlimann ein Reservoir, aus dem er schöpft. Motive, die immer wieder auftauchen. In seinen Romanen und Novellen hat er sich mehrfach mit seiner durchaus bewegten Familiengeschichte auseinandergesetzt, dem Vater wie der Mutter Bücher gewidmet, ohne dass man ihnen das Etikett autobiografisch hätte anheften können. Auch in Heimkehr kommen dem Hürlimann-Leser gewisse Konflikte, etwa zwischen Vater und Sohn, vertraut vor. Aber sie sind auf hochliterarische Weise verwandelt. Wie überhaupt diese epische Erzählung von Verwandlungen handelt und von der daraus folgenden Unmöglichkeit, das einstmals Heimische jemals wieder so vorzufinden, wie man es verlassen hat.
Nicht die Fremde war fremd. Fremd war die Heimat, die man draußen für immer verlor. Das hatten schon Odysseus, Robinson und all die anderen, die eines Tages zurückgekehrt waren, bitter erfahren müssen. On ne revient jamais. Man blieb draußen. Für immer.
Wie Lazarus geht es auch dem auferstandenen Heinrich Übel Junior. Der Stein lässt sich zwar vorm Grab wegrollen, aber man tritt aus der Gruft nicht mehr als jener, der man war. Jede Erfahrung, und ist sie nur eine Phantasmagorie, verändert die Realität und die eigene Relation zu ihr. Insofern ist Hürlimanns Heinrich am Ende als immer wieder scheiternder Heimkehrer ein glücklicher Sisyphos oder ein bedauernswerter Lazarus. Thomas Hürlimann geht es in seinem umfangreichen und durchaus großen Roman um Leben und Tod und vor allem das Dazwischen. Dieses Dazwischen jedenfalls ist ein wunderbarer Ort für die Literatur.
Ulrich Rüdenauer über Heimkehr von Thomas Hürlimann. 522 Seiten, erschienen bei S. Fischer. Mit seinen 100 Zeilen Hass für das Zeitgeist-Magazin Tempo wurde Maxim Biller in den 80ern bekannt. Heute ist er 58 und immer noch einer, der die Provokation liebt oder vielleicht auch einfach nicht lassen kann. Zu viel treibt ihn den scharfsinnigen jüdischen Intellektuellen um. In einem Porträt der Zeit über ihn heißt es: Gäbe es einen Preis für inneren Frieden, stünde Maxim Biller ganz sicher niemals auf der Shortlist. Mit seinem neuen Roman Sechs Koffer hat es Biller nun immerhin auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Die Geschichte einer russisch-jüdischen Familie auf der Flucht von Ost nach West. Im Mittelpunkt steht ein Verrat. Alexander Wasner hat Sechs Koffer gelesen.
Maxim Biller erzählt in seinem neuen Roman eine weltumspannende Story. Vier Brüder verstreut es nach dem Tod des Vaters in der Sowjetunion 1958 quer über den Globus nach Südamerika, Kanada, Europa. Sie sind ziemlich zerstritten, weil der Vater ihnen die für die 50er Jahre enorme Summe von 40.000 D-Mark vermacht hat. Aber die sind jetzt weg und der Vater ist tot und sie verdächtigen sich gegenseitig, schuld daran zu sein. Der Ich-Erzähler beginnt zu recherchieren. Er stößt auf immer mehr Spuren und Dokumente. Das ist die Ausgangslage des neuen, schlanken, trickreichen Romans »Sechs Koffer« von Maxim Biller. Wir begegnen als erstes Semjon Biller, einem der vier Söhne, zugleich Vater des Ich-Erzählers, morgens um sechs in einer leicht verwahrlosten Altbauwohnung. Er ist verkatert, übersetzt aber, als gelte es das Leben, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig vom Tschechischen ins Russische. Nur stundenweise legt er sich auf eine neue Westcouch, die er vom Vorschuss gekauft hat.
Die roten Morgenstrahlen krochen jetzt immer schneller über den Schreibtisch und das kaputte, unebene Vorkriegsparkett. Und nachdem mein Vater ihnen eine Weile hinterhergeschaut hatte, versuchte er wieder, ein paar Sätze zu schreiben. Aber er kam nicht weiter. Wie sagte man auf Russisch fauliger Geruch? Aber so, dass es komisch klang.
Der Tag, an dem die Erzählung beginnt, ist der Tag vor der Entlassung seines Bruders Dima Biller. Der saß lange im Gefängnis, weil er beim geplanten Grenzübertritt verhaftet wurde, als er russische Patente im Westen verticken wollte. Außerdem geht es um ein illegal aus Russland ausgeführtes Vermögen, um den Tod der schönen Schauspielerin Natalia Gelernter. Stoff genug für, ja, für einen Kriminalroman. Bekanntlich ist in unserer unübersichtlichen Zeit der Kriminalroman die literarische Gattung, die noch am ehesten Ordnung und Gerechtigkeit schafft. Und auf dieses Spiel mit der Hoffnung lässt Maxim Biller sich hier ein. Nur ist ein Kind der Detektiv. Und die Hoffnung, dass sich am Ende irgendetwas aufklärt, verschwindet, wenn die ganze Weltgeschichte sich querstellt. Maxim Billers literarischer Kompass in diesem Buch sind die Flüchtlingsgespräche Brechts, der aphorismenhaltige kleine Band, dessen berühmtester Satz lautet, der Pass sei der edelste Teil eines Menschen. Über Brecht soll der Erzähler einen Aufsatz schreiben. Aber eigentlich interessiert er sich ja mehr für die Pornosammlung seines Onkels. Als Deutscher kann man da manchmal nur entsetzt auflachen.
Wie kann jemand, der in einem Hitlerlager war, hinterher immer noch so gut gelaunt sein und ständig an Sex denken, sagte Mama, die selbst nie Gefangene in einem KZ oder in einem Gulag gewesen ist und den Krieg weit weg im asiatischen Teil der Sowjetunion verbracht hatte. Hat es ihr dort vielleicht gefallen?
Viel Virtuosität steckt in dem Buch. Das hat man bei Biller nicht anders erwartet. Ein großer literarischer Irrgarten. Letzten Endes schafft Biller es, den Begriff fauliger Geruch, von dem eingangs die Rede war, nein, nicht in ein lustig klingendes Wort, aber in eine Erzählung zu übertragen, die eine verzweifelte Grundstimmung in einen seltsam gehobenen Tonfall, fast komisch klingend, übersetzt. Schelmenroman, Abenteuerroman, Familienroman, Künstlerroman, Kriminalroman. Der kleine Roman ist im Bücherregal das, was eine ZIP-Datei auf dem Computer bedeutet. Man muss es entpacken, um was davon zu haben. Wenn man 6 Koffer von Maxim Biller entpackt, kommt ziemlich umfangreiches Gepäck zum Vorschein. Es gibt da nämlich noch einen zweiten Roman in diesem Buch. Einen, der eng verschränkt ist mit der Familiengeschichte Maxim Billers. Die 3 Brüder seines Vaters, die Hinrichtung seines Großvaters 1958, die Schwester, die über die Familiengeschichte erzählt, alles das ist wirklich so. Und der Roman ist auch Reaktion auf ein Buch, das im vergangenen Jahr erschien. Maxim Billers Halbschwester heißt Elena Lapin. Ihr Buch trägt den Titel »In welcher Sprache träumst du?« Es wurde weniger beachtet, die Autorin hat nicht die schillernde Provokationsbereitschaft Maxim Billers. Aber Elena Lapin erzählt eine ganz ähnliche Geschichte. Und wirklich schreibt Maxim Biller dazu das letzte Kapitel, den 6. Koffer sozusagen, den er öffnet. Und dieser Koffer ist leer und man darf hier nicht verraten, warum. Wirklichkeit und Literatur sind verschränkt. Und das ist mehr als eine bloße biografische Verankerung des Romans. Man kann 6 Koffer einfach nicht ohne Bezug zu seinem Autor lesen. Normalerweise muss man nach der Veröffentlichung eines Romans ein Buch vor seinem Autor bekanntlich schützen. Bücher sind schnell Flügge, ihre Urheber stören dann nur. Darüber, dass Autoren bei der Beurteilung ihres eigenen Werks gründlich daneben liegen, kann man viele Witze machen. Maxim Biller aber hat seit der Kolumne 100 Zeilen Hass in den 80er Jahren immer sich selbst mitgedacht, hat mit seiner hyperrealistischen Liebesgeschichte Esra einen großen Gerichtsprozess in Kauf genommen, um im Roman zu schreiben, was wohl wirklich geschehen ist, hat immer wieder als Autor an sein Buch geklopft und gerufen, er wolle hier rein. Und so ist es auch jetzt. Das Buch und sein Autor sind auf eine unauflösliche und schmerzliche Weise aneinander gefesselt.
Nie wieder, dachte ich, will ich ein Familiengeheimnis wissen. Nie wieder will ich in fremden Schubladen kramen.
Es ist ein großartiges, tiefgehendes, ausgefuchstes Buch. Eins, das seinen historischen Hintergrund immer mitdenkt, darüber eine Kriminalscharade entfaltet und trotzdem Distanz wahrt zu den Realien des Stoffs. Maxim Biller verwandelt seine Lebens- und Familiengeschichte in etwas kunstvoll Genre-Literaturhaftes. Anders als im ZDF-Quartett, wo er die Krawallschachtel gab, schreibt Maxim Biller in den 6 Koffern mit Umsicht, mit feinstem dramaturgischem Besteck, stilistisch auf oft hohem Niveau. Überall lauern die Lücken im Faktengerüst, das die Brüder zur Aufklärung der Familiengeschichte bauen wollen. Und der Erzähler kämpft gegen die Übergriffigkeit der Geschichte in sein Privates. Man liest das Buch atemlos. Und man macht keinen Fehler, wenn man danach noch einmal von vorne anfängt.
Alexander Wasner über 6 Koffer von Maxim Biller. 208 Seiten erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
By the way that you eat.
sicher, man kann Gedichte einfach lesen. Aber um wie viel erhebender und bereichernder ist es, sie zu hören? Zumal, wenn sie vom Dichter selbst vorgetragen werden. Man gäbe doch einiges darum, einmal zu hören, wie Goethe sein berühmtes Über allen Gipfeln ist Ruh gesprochen hätte. Damals war die Technik noch nicht so weit, aber gar nicht so viel später, rund 45 Jahre nach Goethes Tod, war es Thomas Edison, der mit seinem Phonographen menschliche Stimmen aufnehmen und konservieren konnte. Um 1890 entstand diese Aufnahme von Walt Whitman, 4 Zeilen aus seinem Gedicht America, bei der man noch das regelmäßige Rauschen der Wachswalze hört.
America, center of equal daughters, equal sons, all alike and good, grown, ungrown, young or old, strong, ample, fair, enduring, capable, rich, perennial with the earth, with freedom, law and love.
America, eine historische Aufnahme des großen amerikanischen Dichters Walt Whitman. Und so klingt die Übersetzung, gelesen vom Schauspieler Hans Zischler.
Amerika. Mittelpunkt gleicher Töchter, gleicher Söhne, alle, alle gleich lieb, erwachsen, nicht erwachsen, jung oder alt, stark, füllig, hübsch, standhaft, fähig, reich, beständig bei der Erde, bei Freiheit, Gesetz und Liebe. Eine große, gesunde, ragende, sitzende Mutter, thronend im Adamas der Zeit.
192 Gedichte von 94 englischsprachigen Dichterinnen und Dichtern von 1809 bis 1963 im Originalton und in deutscher Übersetzung versammelt jetzt auf 13 CDs das Projekt The Poets Collection, erschienen im Hörverlag, eine echte Schatzkiste zum Hören ist das, herausgegeben von Christiane Colorio und dem Lyriker und langjährigen Leiter des Hansa Verlages, Michael Krüger. Herzlich willkommen, Herr Krüger.
Hallo.
Ich habe es vorhin schon angedeutet, ein Gedicht vom eigenen Schöpfer vorgetragen zu hören, selbst wenn man es wie bei Whitman eher erahnen als verstehen kann, das ist was ganz anderes, etwas viel Größeres, als es selbst vom Papier zu lesen. Wir hören in dieser Sammlung unter anderem die Stimmen von James Joyce, Gertrude Stein, William Butler Yeats, Samuel Beckett, E.E. Cummings, Dorothy Parker, Jack Kerouac und vielen anderen. Woher kommt dieser besondere Wallungswert eigentlich, wenn man die im Original hört?
Sie haben die frühen Dichter, die auf dieser CD festgehalten sind, genannt. Für mich war es sozusagen wie ein Horchen in die Vergangenheit, wenn man plötzlich die sehr klare Stimme, nur durch den Phonographen gestörte Stimme, von Walt Whitman hört. Er hatte keine Ahnung, dass von dem irgendein Tondokument existiert. Und noch dazu diese Zeilen über Amerika und diesem schönen Pathos bei gleichzeitiger sehr Down-to-Earth-Haltung. Ja, die sind gut und schön und reich und gebildet und so weiter. Das ist wie aus einer anderen Welt. Aber mit Walt Whitman, dem Begründer der amerikanischen Poesie, mit Walt Whitman ist natürlich der vortragende Dichter entstanden. Das heißt, was für uns heute ganz normal ist, dass ein Dichter, wenn er einen neuen Gedichtband hat, in 10, 12 Städten in Deutschland oder auch im Ausland auftritt und seine Gedichte vorliest, das gab es ja im 19. Jahrhundert nicht oder in ganz anderer Form bei Lesegesellschaften und so weiter.
Welche Vortragsstile sind Ihnen besonders im Ohr geblieben? Die sind ja sehr unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich. Also es gibt sozusagen einen berühmten Vortragskünstler, das war Allen Ginsberg, der dieses Gedicht Geheul vorträgt, ein langes, langes, langes Gedicht mit einem ganz stampfenden Rhythmus, den er selber manchmal mit so einer Musiktrommel begleitet hat, um den Rhythmus zu halten. Es gibt die kurzen, ironischen Gedichte, wo man sehr zuhören muss, weil sie schon im Anklang wieder vorbei sind, wie ein Schmetterling. Von Kerouac zum Beispiel, die wunderbaren Haiku-Geschichte. Und es gibt viele, viele Stile. Das Interessante ist, glaube ich, dass die amerikanische frühe Poesie eben viel unverkrampfter damit umgegangen ist. Das war neu. Die amerikanische Literatur hat den Vorteil, eben nicht eine lange Tradition zu haben. Oder wenn, dann war es die englische Tradition. Aber das, was die schrieben, noch bis in die 50er Jahre, das hatte diese Frische, von der Whitman spricht. Das war, als wären die gerade auf die Welt gekommen, hätten die Poesie entdeckt als eine Möglichkeit, sich in dieser Welt zurechtzufinden und haben das vorgelesen. Das merkt man den Gedichten an. Während es eben dann mit der Zeit und sozusagen mit der Akademisierung und der Institutionalisierung der Poesie in der Öffentlichkeit dann auch immer routinierter wird. Es gibt eben Dichter, die ganz routiniert lesen und wo man so merkt, das haben die schon 100-mal gemacht, davon leben die. Das ist auch eine wichtige Beobachtung, die man sich vergegenwärtigen muss. Die Dichter können nicht von ihren Gedichten, vom Verkauf der Bücher leben. Also ist das Vorlesen, das öffentliche Vorlesen im Rundfunk oder in der Öffentlichkeit die wichtigste Einnahmequelle. Und wenn jemand fürchterlich liest, wird er natürlich nicht so häufig eingeladen, als wenn er wunderbar vortragen kann.
Gedichte muss man gut behandeln, schreiben Sie in Ihrem schönen Vorwort.
Ja, und manche Dichter konnten das, andere Dichter konnten es überhaupt nicht, konnten einfach nicht vorlesen. Die haben lange an ihren Gedichten rumgewirkt und waren froh, wenn sie dann einigermaßen fertig waren. Aber andere, die davon lebten, sie vorzutragen, und das ist natürlich dann besonders bei Ginsberg, Ferlinghetti, Corso und Kerouac, die zogen ja durch Amerika und lasen ihre Gedichte als Botschaft. Und dieses performative Element hat mir sehr gut gefallen. Das hört man aus dem Vortragsstil heraus.
Sie haben gerade schon angedeutet, was so die englische Poesie, die englischsprachige Lyrik kennzeichnet. Ist es vor allem dieses junge Frische jetzt im Vergleich zum Beispiel mit der deutschen Lyrik, die ja eine viel längere Tradition hat?
Ja, und es gibt sehr viele Unterschiede, aber einer ist wohl der, dass man den Eindruck hat, dass die Amerikaner wie in einem Schnellverfahren sozusagen alle Stile, alle Möglichkeiten, die man mit der Poesie hat, durchexerziert haben. Das heißt, die wollten etwas aufholen. Und deshalb ist es ja so verblüffend, dass am Anfang die Grashalme von Walt Whitman, sein Gedicht von 400 Seiten, das hat es sogar in Deutschland im 18. Jahrhundert nur gegeben, im 19. fast gar nicht, also die großen, die Klopstock-Sachen und die Alpen. Aber der Whitman hat in diesen Grashalmen, in diesem Titel, der so klingt, als würden da kleine Gedichte über Käfer enthalten sein. Aber das ist ja ein Epos, ein großes Epos über Amerika. Und das heißt, in 50 Jahren haben die nachgeholt, was in der deutschen Literatur doch immerhin seit 1750 entwickelt wurde, mit den zwei großen Strängen, hier die etwas metaphysisch nachdenkliche, also die Mörike Richtung, wie ich immer sage, und dort das Liedhafte, wie es von Heine entwickelt wurde, bis Enzensberger. Und in England und in Amerika sieht man eben, wie das alles in 50 Jahren irgendwie erledigt werden musste, um auch zu einer eigenen Stimme zu kommen. Man musste sich der Tradition vergewissern und gleichzeitig entledigen, um eine eigene Stimme zu haben. Und das ist interessant, das hört man natürlich an den Gedichten, aber auch am Vortrag.
Man hört die Dichter im Originalton und in deutscher Übersetzung, das ist das besonders Schöne, gelesen von Schauspielern wie Nina Kunzendorf, Axel Milberg, Bibiana Beglau, Wolfram Koch und zum Teil auch übersetzt und gelesen von deutschen Lyrikerinnen und Lyrikern wie Ulrike Dresner, Jan Wagner, Mirko Bonet, Barbara Köhler, Norbert Hummelt, Raoul Schrott und auch von Ihnen, Michael Krüger. Unter anderem haben Sie The Botticelli Trees von William Carlos Williams gelesen. Wir hören erstmal das Original und dann die Übersetzung.
The alphabet of the trees is fading in the song of the leaves, the crossing bars of the thin letters that spelled winter and the cold have been illumined with pointed green by the rain and sun. The strict, simple principles of straight branches are being modified by pinched-out ifs of color. Devout conditions, the smiles of love, until the stripped sentences move as a woman's limbs under cloth, and praise from secrecy, quick with desire, love's ascendancy. In summer, the song sings itself above the muffled words.
Botticellis Bäume. Das Alphabet der Bäume verblasst im Lied der Blätter. Die gekreuzten Rippen der mageren Lettern, die den Winter buchstabieren und die Kälte, haben sich durch Regen und Sonne in ein helles Grün gekleidet. Die einfache Fügung der nackten Zweige hat sich verändert durch aufgesetzte, farbige Tupfer, Innigkeiten. Ein Lächeln der Liebe, bis die entblößten Sätze sich wie Frauenbeine unterm Kleid bewegen und aus der Deckung, heftig entflammt, die Herrschaft der Liebe im Sommer preisen. Im Sommer erhebt sich das Lied allein über die verhüllten Wörter.
Michael Krüger, dieses direkte Nebeneinander von englischem Original und deutscher Übertragung, das hat beim Hören nochmal einen sehr großen Reiz. Man hört eben auch, wie sich die deutschen Stimmen diese Gedichte zu eigen machen.
Ich habe ja nicht gehört, wie der Williams das liest, sondern nur den Text gehabt. Ich habe das auch zum ersten Mal gehört, als es dann fertig war, und war erstaunt. Er war ja Arzt in einer Kleinstadt nördlich von New York, also jemand, der statt Rezepte auszufüllen immer seine Gedichte schrieb. Aber alles an der Stimme hat mich überrascht. Erstens mal ist das Gedicht überraschend, dass er sozusagen Botticelli als Vorlage nimmt sozusagen oder als Inspirationsausgangspunkt, aber auch wie er es vorträgt mit dieser gepressten Stimme. Und das Gedicht ist ja, es feiert ja sozusagen den Frühling, die Liebe, die Veränderung und so weiter. Und ich habe es dann eingelesen und erst danach ihn gehört. Und jetzt höre ich das eben zusammen, den alten Dr. Williams und meine Sache. Und beide zusammen ergeben eben zwei Seiten eines Gedichts. Jede Lektüre eines Gedichts ist eben eine Übersetzung. Immer wenn wir ein Gedicht lesen, übersetzen wir es in unsere Welt, in unseren Kosmos, in unsere Vorstellungs- und Imaginationsflächen. Aber das Übersetzen, das wirkliche Übersetzen, ist sozusagen die strengste Lektüre überhaupt. Und wenn man dann die Stimme hört und denkt, oh Gott, möglicherweise habe ich was falsch gemacht, dann muss man nochmal nachdenken. Aber der Originaldichter ist oft nicht der beste Interpret seiner eigenen Sachen. Das lernt man auch bei solchen Dingen.
Vielen herzlichen Dank, Michael Krüger.
Nicht zu danken.
Zusammen mit Christiane Colorio hat er The Poets Collection herausgegeben. Englischsprachige Lyrik im Originalton und in deutscher Übersetzung. 13 CDs und ein Booklet mit Kurzbiografien der versammelten Lyrikerinnen und Lyriker, Übersetzerinnen und Sprecher. Erschienen im Hörverlag.
I'm not your sister, I'm not your maid. I washed your hair and I know why you hate. I came with flowers and I left with that seed. Dark of the night, it's not me that you need.
Der Wiener Autor Philipp Weiß weiß ziemlich gut, wie man für Aufmerksamkeit sorgt. Nach seiner Lesung beim Bachmann-Wettbewerb 2009 aß er sein Manuskript Blätterliebe einfach vor den Augen des Publikums auf. Das war insofern nicht ganz abwegig, als sein Text vom zu viel des Schreibens handelte und davon das Schreiben krank machen und zu einem Blätterklumpen im Magen führen kann. Das hat ihn allerdings nicht davon abgehalten, in diesem Herbst ein Romandebüt vorzulegen, das alle Dimensionen sprengt. 5 Bände, 1000 Seiten in den verschiedensten Formen, Enzyklopädie, Erzählung, Notizheft, Audiotranskription, Pamphlet und Comic. Ein Monumentalwerk, in dem es wortwörtlich um alles geht. Vom Beginn der Erdgeschichte bis zur Zerstörung des Planeten. Gerrit Bartels hat dieses beeindruckende Romanmonster gelesen.
Die Frage, die sich den Lesern dieses monumentalen Debütromans als erste stellen dürfte, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wo soll man hier eigentlich anfangen? Welchen der 5 Bände zuerst aufschlagen und zu lesen beginnen? Der Suhrkamp Verlag hat sie alle in einen Schuber gepackt, ausdrücklich nicht nummeriert, und das aus einem Grund, der womöglich direkt mit dem Stoff dieses Buches zu tun hat. Denn Philipp Weiß erzählt in seinem Roman »Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen« vom Anfang von allem. Von der Welt, vom Menschen, von Zeiten und Räumen. Und gleichermaßen vom Ende von allem. Da die Welt, da Zeiten und Räume im Begriff sind, sich aufzulösen, da der Klimawandel unaufhaltsam ist, Naturkatastrophe auf Naturkatastrophe folgt, Atomreaktorunfälle wie die in Tschernobyl und Fukushima entscheidend in die Atmosphäre eingreifen. Und, nicht zu vergessen, da auch die Menschen, nicht zuletzt mit der Hilfe von künstlichen Intelligenzen, an ihrer physischen Abschaffung arbeiten. So wie Chantal Blanchard, eine Frau um die 50. Sie ist Physikerin und hat eine Stelle an einem Forschungszentrum für numerische Meteorologie, wo sie Algorithmen für Klimamodelle schreibt. Chantal verschwindet eines Tages spurlos und ihr junger Freund Jona Jonas erinnert sich, was sie ihm anvertraute, als er sie das letzte Mal sah.
Sie träumte davon, so verriet sie mir, ihr profanes Leben hinter sich zu lassen und fortan im algorithmischen Modell der Welt zu leben. Sie wäre dann kein einzelner Mensch mehr, sondern eine Variable in einer einzigen, sogenannten Anthroposphäre. Griechisch Anthropos heiße Mensch und Sphaira Kugel. Sie wäre dann also Teil einer großen, alles umfassenden Menschenkugel. Die Erde der Simulation habe zwar gigantische Löcher von hunderten Kilometern und man würde nur alle 20 Minuten einmal kurz erwachen und dann wieder auf geheimnisvolle Art verschwinden. Ohnehin wäre man nur die Hypothese einer Hypothese einer Hypothese. Doch das würde zusammengenommen ihr allgemeines Lebensgefühl wohl am ehesten repräsentieren.
Chantal verschwindet in jedem Fall aus dem Leben ihres Liebhabers, aber nicht aus diesem Roman. Sie ist eine seiner 5 Hauptfiguren. Und diese sind, bis auf eine, letztendlich allesamt auch Autoren und Autorinnen. Sie schreiben, sie machen sich Notizen, sie sprechen in Tonbänder und lassen die Aufnahmen dann transkribieren. Weiß hat die unterschiedlichsten stilistischen Formate für seinen Roman gewählt. Es gibt also die Erzählung von Jona Jonas, die Terrain Vague heißt. Es gibt die Aufzeichnungen von Akio, eines kleinen Jungen, der nach dem Reaktorunfall in Fukushima und dem sich anschließenden Tsunami obdachlos wird und in einem Evakuierungscamp landet. Es gibt eine Graphic Novel mit dem Titel »Die glückseligen Inseln«, in der wiederum ein junges Mädchen die Hauptrolle spielt. Sie heißt Abracadabra. Dann ist da noch die »Enzyklopädie eines Ichs«, die von der Ur-Urgroßmutter von Chantal stammt, Paulette Blanchard, und von einem gewissen Louis de Neuvy herausgegeben wird. Und schließlich komplettieren die Cahiers, die Schreibhefte von Chantal, diesen Roman. Darin notiert sie ihre Eindrücke von Reisen nach Sibirien und Japan, wo sie auf der Suche nach Hinweisen für einen Knochenfund ist. Gleichzeitig begibt sie sich auf die Spuren ihrer Vorfahrin Paulette, die im Sommer 1878 im Mont Blanc-Massiv ums Leben kommt und dann als eingefrorene Gletscherleiche über 100 Jahre später wieder auftaucht. Ist das jetzt nicht doch etwas verwegen, sogar ein bisschen wahnsinnig? In jedem Fall nicht unkompliziert. Insofern dürfte es hilfreich sein, Weiß' Roman chronologisch zu lesen, um mit dem Band von Paulette Blanchard zu Beginn, der in den frühen 70er Jahren des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Beenden sollte man die Lektüre mit den Heften ihrer Ururenkelin Chantal aus den Jahren 2010-2011. Diese beiden Bände nämlich bilden gewissermaßen die Klammer von »Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen«. Man könnte auch sagen, als emanzipierte, selbstbewusste Frauen rahmen die Blanchards die Schriften der männlichen Helden von Philipp Weiss, von Jona und Akio ein. Paulette berichtet in Form lexikalischer Eintragungen von ihrer Zeit in Paris, von der Pariser Kommune, in der sich auch ihr eigenes Aufbegehren gegen ihr Elternhaus spiegelt, von ihrer Liebe zu einem Japaner, die sie schließlich nach Japan führt. Auch hier muss sie mit Enttäuschungen fertig werden, gerade bezüglich ihrer Ehe und des Verhältnisses der Geschlechter zueinander. So klagt sie.
Mein Körper gehört mir nicht mehr. Die dünnen Wände haben 1000 Augen und Ohren und sie gaffen und lauschen unentwegt. Er erwartet, dass ich mich jederzeit füge. Mag sein, ich bin störrisch. Mag sein, es gehört zu den Pflichten der Ehe. Allein was geht's mich an, wenn ich nicht will? Und nicht etwa darum, weil es mir keine Freude machte, weil es mir weiterhin Schmerzen bereitete, weil ich mich spielerisch zierte oder weil mir das Laster fremd sei und ich die geschlechtliche Lust nicht kenne. Allein darum, weil mir jedes Mich-Fügen ein Greuel ist, ein Greuel.
Man kann im Fall dieser Enzyklopädie von einem Emanzipations- und Entwicklungsroman sprechen, der nicht nur wegen der verwandtschaftlichen Nähe gut korrespondiert mit den Cahiers von Chantal. Chantal hat dem Geschlechterkampf lange abgeschworen. Sie ist da viel weiter mit ihrer feministischen Entwicklung. Ihre Notizen bewegen sich zwischen einem Ich, das sich mit seiner Liebe zu Jona und familiären Zusammenhängen auseinandersetzt, und zahlreichen wissenschaftlichen Exkursen. Dreh- und Angelpunkt ist jedoch stets das eigene Verschwinden, die Selbstzerstörung von Seele und Körper. Chantal verfasst ein Pamphlet mit dem Titel »Zerstört euch«, schreibt Aphorismen wie »Mein Denken muss ein Ereignis werden, keines, das mich erschafft, eines, das mich vernichtet«. Oder sie ärgert sich über ihre Ururgroßmutter. Sie war dumm genug, sich zu reproduzieren, bevor sie starb, sonst wäre ich nicht da. Dieser Band wirkt mit seinen vielen, unterschiedlich langen Einträgen, den verschiedenen Schrifttypen und den vielen Illustrationen wie eine Collage, ist jedoch trotzdem eine fortlaufende Erzählung. Genau wie die Enzyklopädie von Paulette Blanchard, die nur formal nach Art eines Lexikons gestaltet ist, aber eben das Leben ihrer Verfasserin in jenen Jahren weitgehend chronologisch erzählt. Man weiß jetzt gar nicht, was man beeindruckender finden soll. Das Selbstbewusstsein, der Mut, auch die Unverfrorenheit dieses jungen österreichischen Schriftstellers. Gleich mal 1000 Seiten als Debüt vorlegen, verteilt auf 5 Bände in unterschiedlichsten Formaten. Oder dass Philipp Weiss eben so perfekt auf der Klaviatur der verschiedenen, mitunter sehr altertümlichen Stile spielt. Hier die klassische Erzählung nach Art eines Berichts, dort die kurze aphoristische Form, hier die wissenschaftliche, eher dokumentarische Erzählweise, dort die Nachempfindung eines Sounds, gerade der großen französischen Erzähler des 19. Jahrhunderts, wie Flaubert oder der Gebrüder Goncourt. Ganz zu schweigen von der Graphic Novel, die genau wie ein japanischer Comic von hinten nach vorn und von rechts oben nach links unten gelesen werden muss. Die Welt, sie ist hier schwer aus den Fugen geraten, sie steht Kopf. Die Wirklichkeit bekommen Weißfiguren oft nicht zu fassen, ihr trauen sie nicht über den Weg. So wie der kleine Akio. Akio macht aus dem Mann, der für Aufräumarbeiten in Fukushima eingesetzt wurde und nun wegen seiner Strahlenschäden auf dem Sterbebett liegt, er macht aus diesem zu Tode geweihten Mann den Mann im Mond und er zweifelt.
Die Fernsehreporter aus Amerika haben mir versichert, dass ich eine wirklich gute Geschichte bin. Ich weiß nicht. Ein anderes Mal haben sie nämlich gesagt, dass sie aus mir eine wirklich gute Geschichte machen könnten. Und das würde wirklich heißen, dass ich jetzt noch gar keine wirklich gute Geschichte sein kann. Außerdem frage ich mich, wie das gehen soll und ob ein Akio und eine Geschichte nicht zwei ganz verschiedene Sachen sind. Jedenfalls haben sie mir angeboten, mit mir zusammen zu Keiko-chan ins Krankenhaus zu fahren und außerdem Otto-san, Oka-san, Hibaba und Tatsu zu suchen. Für den Mann vom Mond haben sie sich auch interessiert, glaube ich. Obwohl sie mir nicht glauben wollten, dass er wirklich vom Mond kommt.
Hat Philipp Weiss die eine gute Geschichte geschrieben? Nein, es sind vor allem viele Geschichten, an die er sich gesetzt hat. Es ist der Versuch einer modernen Vermessung der Welt, von deren Anfängen und Enden. Nein, Weiß hat keine gute Geschichte geschrieben, sondern einen guten, die Welt und die Zeiten umspannenden, experimentierfreudigen Roman, der nicht zuletzt zeigt, was ein Roman alles kann, was man da alles reinpacken kann. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu lesen. Manchmal schaut man auch ein bisschen ratlos und fragend auf die Seiten. Doch wann hat man schon mal so einen fordernden Debütroman gelesen? Der guten, selbstzerstörerischen Chantal muss unbedingt widersprochen werden, wenn sie am Ende ihrer Notizen allen Menschen nahelegt: Geben Sie auf, hören Sie auf zu ringen, lassen Sie endlich los, befreien Sie die Erde von sich selbst. Niemals, liebe Chantal, nicht solange es Romane wie diesen gibt.
Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen. Das monumentale Romandebüt von Philipp Weiß, 1000 Seiten in 5 Bänden, ist bei Surkamp erschienen. Gerrit Bartels hat es vorgestellt.
Yeah, you're so famous in the movies. I make a living with my songs. So how come you don't know what real is? You know exactly how it's done. So how come
seine wohl stärkste Rolle spielte Burkhard Klausner in Michael Haneckes Film Das weiße Band, einen Pfarrer, dessen Eiseskälte dem Publikum Schauer über den Rücken trieb. Klausner gehört zu den besten Charakterdarstellern des Landes. Oft spielt er historische Figuren in Zeiten des Krieges. Jetzt legt er mit Vor dem Anfang sein Debüt als Autor vor. Und auch diese Geschichte, angeregt durch Berichte seines Vaters, führt in die Kriegszeit. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs müssen sich zwei Soldaten durch das zerbombte Berlin schlagen. Die Kritik von Eberhard Falke.
Die sogenannte Stunde Null, der Moment zwischen dem Untergang der Nazi-Herrschaft und dem Beginn der Nachkriegsordnung, bleibt nach wie vor ein Faszinosum. Als Wendepunkt zwischen Ende und Neuanfang eignet dem Datum eine ganz eigene, schon oft thematisierte Dramatik. Diese historische Peripetie hat sich nun auch der Schauspieler Burkhard Klausner für die Handlung seines ersten Romans zunutze gemacht. Der trägt den passenden Titel Vor dem Anfang. Wobei in diesem Fall die zentrale Spannung darin besteht, ob es den beiden Romanhelden mit den deutschen Allerweltsnamen Fritz und Schulz gelingt, sich aus dem Sog des Untergangs in die Zukunft zu retten, die schon zum Greifen nahe ist.
Fritz, Schulz, hierher!
Eine Stimme vom Ende des Gangs ertönte. Der wachhabende Feldwebel winkte sie zu sich.
Ihr beide bringt jetzt die Kasse hier zum Luftfahrtministerium. Bei uns ist Schluss. Der Russe kann jeden Moment hier sein.
Es ist kein Himmelfahrtskommando, zu dem die beiden Soldaten abkommandiert werden, aber doch eine Aufgabe voller Gefahren und Hindernissen. Vom Flugplatz Johannisthal müssen sie ins Zentrum der Reichshauptstadt, 15 Kilometer durch Trümmerlandschaften, mit Fahrrädern, von denen sie gerade noch zwei Zwangsarbeiter, die ihrerseits das Weite suchen wollten, heruntergeprügelt haben. Dabei bereiten Schlaglöcher und Feindbeschuss nicht die größten Sorgen. Was die beiden am meisten fürchten, sind die Kontrollen der Feldgendarmerie, die schnell mit dem lebensgefährlichen Vorwurf der Desertion bei der Hand ist.
Halt, schrie es, zurückkommen! Wohl wahnsinnig geworden! Sie haben sich hier auszuweisen!
In einer Laubenkolonie brechen die beiden eine Tür auf, doch dahinter finden sie nicht den erhofften Schnaps, sondern nur saure Gurken. Dafür werden sie in einem Luftschutzkeller, den sie während eines Bombenangriffs aufsuchen, zu einem Stück Kuchen eingeladen. So geht es dahin in Richtung Stadtzentrum und der Autor bringt das erzählerisch halbwegs kurzweilig über die Bühne. Allerdings reiht Klausner nur manche Standardsituationen aus dem Genre der Kriegsliteratur aneinander, ohne ihnen in Ton oder Darstellung besondere Qualitäten abzugewinnen. Auch seine Helden geben nicht viel her, außer ein bisschen Mutterwitz in brenzligen Situationen. Im Übrigen ist ihr Gefühlshaushalt sehr bescheiden eingerichtet, was sich in einer entsprechend eindimensionalen Erlebnisweise niederschlägt. Glücklicherweise aber gibt es schöne Erinnerungen an bessere Zeiten, die Fritz sich auf dem holprigen Weg nach Berlin-Mitte ins Gedächtnis rufen kann. Zum Beispiel an seine großbürgerliche Gastwirtsfamilie, in deren Spuren er selbst zum Wirt eines prominenten Lokals wurde.
Da saß man dann mitten im Regierungsviertel vergnügt beim Pilz zusammen. Post- und Eisenbahnminister, Redakteure der Vossischen wie der Kreuzzeitung, Opernstars und Klempnermeister. Die lange Tradition der Gaststätte bot einen gewissen Schutz.
Bis dann in weiteren 4 Zeilen die historisch verbürgte Gestapo-Kollaborateurin auftritt, die untergetauchte Juden denunzierte. Ja, davon hat man schon gehört, ebenso wie von alten Herren mit dem Judenstern, die von niederträchtigen Ariern übel behandelt wurden. Pflichtschuldig baut Burkhard Klausner solche sehr knapp gehaltenen Schlaglichter in seine Erzählung ein, doch ein eindringlicheres Zeitbild kann daraus nicht entstehen. Spannender und etwas vielschichtiger wird der Kurzroman von 170 Seiten dann dadurch, dass Fritz nach der Erledigung des Auftrags im Luftfahrtministerium in den Endkampf um Berlin gerät und ein großes Wunschbild immer stärker in den Mittelpunkt seines Denkens und Strebens rückt. Dabei handelt es sich um sein stählernes Segelschiff Traute, das wohl ausgerüstet mit Vorräten an der Klaren Lanke am Wannsee liegt.
Hier war er von Geburt an zu Hause, seit die Eltern das Schiff hatten bauen lassen. Und jetzt würde dieses vollgepackte Mutterschiff ihn, wenn es hart auf hart kommen sollte, verbergen und, wie auch immer, über die Zeitenwende hinwegtragen.
Wenn Fritz sich zur Traute durchschlägt, nimmt Klausners Erzählen endlich Fahrt auf. Nun werden keine geläufigen historischen Versatzstücke mehr aneinandergereiht, sondern es wird eine ganz besondere Geschichte erzählt, die ihre eigene Dynamik entwickelt. Plötzlich robbt Fritz, der bisher ungeschoren durch den Krieg gekommen ist, mit dem Gewehr durch den Matsch der Pfaueninsel und holt mit einem Schuss eine russische Scharfschützin aus den Baumkronen herunter. Und dann kann er sich, gegen alle Wahrscheinlichkeit, doch noch aus den Strudeln des Untergangs in den schützenden Bauch seines Schiffes retten.
Er nahm seine Riemen wieder auf und ruderte im Schatten der Stalin-Orgeln unbemerkt an sein Ziel. Natürlich wurde nun auch die kleine Bucht immer wieder vom Feuer erhellt. Da lag die Traute. Sie bewegte sich sanft im stillen Wasser. Sie schwebte wie eine Wiege über dem Grund.
Das ist ein Bild, in dem sich trotz lauernder Kitschgefahr etwas von der gleichsam mythologischen Kraft mitteilt, die in jeder wundersamen Rettung steckt. Und darin liegt wohl auch der Anreiz, warum der geübte Schauspieler Burkhard Klausner sich nun im Schreiben versucht und diese Geschichte, zu der ihn Erlebnisse seines Vaters angeregt haben, aufs Papier gebracht hat. Abgesehen davon jedoch bleibt die Bedeutung seines ersten Romans, der eher einer Novelle gleicht, sehr übersichtlich.
Eberhard Falke über Vor dem Anfang von Burkhard Klausner, 176 Seiten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Außerdem haben wir im SWR 2 Lesenswert Magazin heute vorgestellt Heimkehr von Thomas Hürlimann, S. Fischer Verlag. 6 Koffer von Maxim Biller, Kiepenheuer und Witsch. The Poets Collection, englischsprachige Lyrik im Originalton und in deutscher Übersetzung herausgegeben von Christiane Colorio und Michael Krüger, Hörverlag. Und Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen von Philipp Weiß, Surkamp. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de. Nach den Nachrichten geht es um 18.20 Uhr weiter mit dem Hörspiel am Sonntag. Heute unwiederbringlich nach dem gleichnamigen Roman von Theodor Fontane. Und das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Musik kam heute von der Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger. Molecules heißt ihr neues Album. Am Mikrofon war Anja Höfer.